Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Wie wir uns fühlen und wie gut wir schlafen, das hängt oft eng miteinander zusammen. Der Schlaf beeinflusst die Psyche und auch umgekehrt. Diese Wechselwirkungen waren das Schwerpunktthema auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin, die am vergangenen Wochenende stattgefunden hat, aufgrund der verschlechterten Corona-Lage noch einmal digital. Über das Thema und konkrete Auswirkungen des Schlafes bei psychischen Erkrankungen habe ich vor der Sendung mit Dieter Riemann gesprochen. Er ist Professor an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum in Freiburg und war Leiter der Tagung. Ich habe ihn zuerst gefragt, Schlaf und Psyche, wie hängt das zusammen? Was ist da mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen?
Also, dass da das zusammenhängt, da hat man in der Antike schon drüber spekuliert. Aber ich würde sagen, so in den letzten 50 Jahren, auch im Rahmen der psychiatrischen Schlafforschung und Schlafmedizin, wir wissen, dass fast bei allen psychischen Erkrankungen Schlafstörungen auftreten. Also Ein- und Durchschlafstörungen, frühmorgendliches Erwachen, nicht erholsamer Schlaf, Störung der Tagesbefindlichkeit. Insbesondere bei der Depression, das ist das eine. Und was neu dazugekommen ist seit circa 20 Jahren, ist, dass wir auch wissen, dass umgekehrt Schlafstörungen alleine auch einen Risikofaktor darstellen, psychisch zu erkranken. Also die Verhältnisse zwischen Schlaf und Psyche sind sozusagen bidirektional, also können von beiden Seiten ausgehen und dann wie so ein Teufelskreis sich verhalten.
Wenn man da mal auf die Langzeitperspektive schaut, welches Risiko gehe ich denn ein, wenn ich zum Beispiel über Jahre zu wenig schlafe?
Ja, also zu wenig Schlaf oder Ein- und oder Durchschlafstörungen sind ein Risikofaktor für psychische Erkrankungen. Wir selber haben da eine große Analyse der Literatur kürzlich veröffentlicht und das Risiko für eine Angsterkrankung verdreifacht sich, das Risiko für eine Depression steigt um den Faktor 2,8 im Vergleich dazu, wenn Sie gut schlafen würden.
Und ganz kurz, um was einzuordnen, um wie viel zu wenig Schlaf geht es da sozusagen?
Also es geht eigentlich gar nicht so sehr um ein zu wenig an Schlaf in Minuten oder Stunden gemessen, sondern es geht um die subjektive Beschwerde. Ich habe Probleme beim Einschlafen oder beim Durchschlafen oder ich werde zu früh wach. Alleine diese Beschwerde reicht aus, um das Risiko so zu erhöhen.
Nun greift ja die Corona-Pandemie seit inzwischen fast 2 Jahren tief in den Alltag von allen ein. Wie beeinflusst das auch dieses Zusammenspiel von Schlaf und Psyche? Können Sie da bereits bestimmte Muster im klinischen Alltag erkennen? Ja.
Also da gibt es inzwischen auch groß angelegte Analysen, auch wie ist das mit dem Schlaf zum Beispiel. Es gibt Leute, die schlafen besser unter Corona, aber das ist eher doch die kleinere Minderheit, weil man einfach, auch wenn man im Homeoffice ist, nicht diese festen Regeln hat, früh aufzustehen. Aber für viele Leute hat Corona doch bedeutet, dass sie schlechter schlafen, dass man sich Sorgen macht. Es gibt ja vielerlei Gründe, sich Sorgen zu machen in einer pandemischen Zeit. Und das hat wiederum ganz klar, insbesondere für junge Menschen, einen Einfluss auf die psychische Befindlichkeit gehabt, dass da Angst und Angsterkrankungen, Depressionen wirklich weltweit, insbesondere junge Menschen, sage ich mal zwischen 12 und 25, dass die Häufigkeit zugenommen hat.
Auf dem gerade zu Ende gegangenen Kongress, da ging es auch darum, wie Muster der Hirnaktivität während des Schlafens als eine Art Wegweiser für die Diagnose und Therapie psychischer Erkrankungen genutzt werden können. Was steckt dahinter?
Ja, da gibt es natürlich auch eine Forschungslinie seit 50 Jahren. Wir suchen nach spezifischen Mustern im Schlaf psychisch erkrankter Menschen, um zu sehen, unterscheiden die sie von gesunden, von anderen psychischen Erkrankungen. Und im Moment spricht vieles dafür, dass bestimmte Veränderungen, gerade die den REM-Schlaf betreffen, eigentlich charakteristisch für viele psychische Erkrankungen sind oder auch für das Vorfeld. Ein vorverlagerter REM-Schlaf charakterisiert die Depression. Eine Störung des REM-Schlafs durch viele kurze Aufwachvorgänge charakterisiert die Insomnie und könnte wiederum den Risikofaktor darstellen oder abbilden, später an einer Depression oder Angsterkrankung oder posttraumatischen Stresserkrankung zu erkranken.
Gibt es schon Theorien, wie es genau zu diesem Zusammenhang kommt zwischen diesen spezifischen Schlafmustern und bestimmten psychischen Problemen?
Ja, also das hat sehr viel natürlich mit der sogenannten Amygdala zu tun. Das ist eine Hirnregion im limbischen System, die für die Emotionsregulation verantwortlich ist. Und wir vermuten, dass eine Störung des Schlafs im Sinne einer Insomnie, einer Schlaflosigkeit, die Funktion der Amygdala beeinträchtigt, nachts Emotionen zu verarbeiten. Und diese Störung der Emotionsverarbeitung führt dann dazu, dass das Risiko für Depression und Angst und andere psychische Erkrankungen erhöht wird.
Schauen wir mal darauf, was das praktisch bedeuten könnte am Beispiel Depressionen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Behandlungsoptionen. Da könnte oder soll die Analyse des Schlafens dann also helfen, die tatsächlich wirksame oder wirksamste Therapie bei einem bestimmten Depressionsverlauf zu finden.
Ja, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Ansatz. Wir haben ja sowohl antidepressiv wirksame Medikamente als auch spezifische Psychotherapien für die Depression. Und was sich abzeichnet aus der Forschung ist zum Beispiel, dass wir viel stärker in der Behandlung von depressiven Menschen auf den Schlaf achten müssen und dass wir vor allen Dingen Elemente der kognitiven Verhaltenstherapie, der Insomniebehandlung, in die Depressionsbehandlung integrieren müssen. Also wenn ich in der Depressionsbehandlung ganz dezidiert auf den Schlaf achte und in die Behandlung mit einbeziehe, kann ich vielleicht sehr viel schneller bessere Ergebnisse auch für die Patienten erzielen.
Nochmal zum Stichwort Schlafmuster oder Hirnaktivität während des Schlafens. Inwieweit das sozusagen helfen könnte, die beste Therapieform bei einer Depression zu finden? Wie könnten sich zum Beispiel Schlafmuster unterscheiden, nach denen man dann entscheidet, okay, hier sind Antidepressiva angezeigt oder eben nicht?
Ja, also da gibt es einen Befund, der dafür spricht, und es ist schon immer eine lange Diskussion, biologische Form der Depression versus die psychologische, also endogen versus neurotisch versus Konflikt ausgelöste Depression. Und es spricht vieles dafür, dass biologische Formen der Depression sich dadurch auszeichnen, dass die Dichte der Augenbewegung im REM-Schlaf, die sogenannte REM-Dichte, erhöht ist und dass diese Formen der Depression, sag ich mal, unbedingt einer medikamentösen Behandlung bedürfen, während Formen der Depression, wo im REM-Schlaf die Dichte der Augenbewegung nicht erhöht ist, auch alleine von der Psychotherapie profitieren können.
Wie weit entwickelt sind denn schon solche Ansätze tatsächlich, die Hirnaktivität während des Schlafens mit einzubeziehen bei Diagnose und Therapie?
Also ich würde sagen, im Moment befinden wir uns noch auf der Ebene des Experiments und auf der Ebene, sag ich mal, der Forschung. Wir sind noch nicht so weit, dass das generell in die Behandlung integriert ist. Die Frage ist natürlich immer, mit welchen Kosten ist das verbunden, wenn ich jeden Patienten im Schlaflabor untersuche? Ist das etwas, was von den Kosten her vertretbar ist? Das ist ja nicht eine Diagnostik, die jetzt, sag ich mal, 10 Euro kostet, sondern wir bewegen uns in der Dimension von mehreren hundert Euro. Und das ist die Frage. Wie gibt es kostengünstige Methoden, die wir hier einsetzen können? Und so weit sind wir im Moment noch nicht, dass wir wirklich in der Klinik diese Verfahren, die Schlaflabordiagnostik als Prädiktor für die Depressionsbehandlung einsetzen.
Was wäre Ihre Prognose? Wann könnte es soweit sein?
Ja, also ich denke in den nächsten 10 Jahren, es wird sicherlich Geräte geben, wie wir Schlaf messen, wo man Schlaf auch zu Hause messen kann, wo man Schlaf an jedem Krankenbett messen kann, wodurch die Schlafdiagnostik sehr viel günstiger wird und ich denke, das passiert in den nächsten 10 Jahren.
Wie hängen Schlaf und Psyche zusammen? Information und Einschätzung waren das von Professor Dieter Riemann vom Universitätsklinikum in Freiburg.